D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Atommüllendlagersuche dauert und dauert und dauert und dauert. Und wenn wir lange genug gesucht haben, dann strahlt der Atomkraftabfall wahrscheinlich gar nicht mehr nach 1 Million Jahre. Vielleicht finden wir aber irgendwann was. Jetzt ein neuer Vorstoß in der Politik. Wir bringen euch da gleich nochmal auf den neuesten Stand, warum es so schwierig ist und auch weiterhin schwierig bleibt, ein gutes Endlager zu finden. Dann müssen wir heute unbedingt über diese Suppe sprechen, Pascal. Diese graue Nebel-, Regen-, Eisregen-, Windsuppe da draußen.
Ja, geht dir auf den Keks, ne? Schlimm. Ist subjektiv ganz schlimm, aber Statistik eigentlich, ja, betrachtet nur normal.
Ernsthaft?
Ja, nichts Schlimmes eigentlich. Bis also jetzt.
Jeder jammert momentan und sagt, so schlimm war es doch noch nie. Und ich glaube, der März hat doch 10 Regentage. Wir haben heute den 8. März, also in 2 Tagen müsste es rum sein.
Die kriegen wir voll, aber ist nicht schlimm.
Die Redaktionskonferenz am Mittwoch, 8. März, mit im Studio Pascal Fischer.
Hallo.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
2022 ist Schluss mit deutscher Kernenergie. Dann sind wir zwar in Europa noch von allen Seiten von Atomkraftwerken umgeben, aber dann läuft bei uns keins mehr. Was aber machen wir mit dem ganzen Atommüll? Das ist ja schon seit Jahrzehnten ein Riesenthema. Diese ganzen abgebrannten Reste. Los werden wir so schnell diese Dinger nicht. Und das Zeug, das strahlt weiter. Und es muss gut verstaut werden, damit es keinen Schaden anrichten kann. Aber wie? Das ist eine Frage, die immer noch nicht beantwortet ist. Und deswegen haben Union, SPD und Grüne heute einen neuen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, der helfen soll, ein geeignetes, ein gutes Atommülllager, ein Endlager zu finden. Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion, der kennt sich mit dem Problem aus. Georg, gibt es überhaupt sowas? Also ein gutes Endlager?
Diese Frage hätte man sich vor 50 Jahren stellen sollen. Damals hat man angefangen, die Atomkraft kommerziell zu nutzen und damals hat man sie sich leider nicht gestellt. Heute ist der Müll da und man muss zwischen den möglichen Endlagern ausnutzen, die sich möglicherweise auch eignen und wo man bei allen Licht- und Schattenseiten hat. Die Anforderung ist ja, dass es Millionen Jahre Stabilität bietet und der Atommüll während dieser Zeit sicher gelagert wird. Und da gibt es alle möglichen Optionen und Formationen, von denen das zu erwarten ist. Aber wissen kann man das noch nicht. Und jetzt macht man sich auf die Suche, unter den verschiedenen möglichen Standorten den besten rauszusuchen.
Aber gefühlt dauert die Suche doch auch schon. Du hast gerade Millionen Jahre gesagt, dauert das, bis es abgebaut ist, aber gefühlt dauert die Suche auch schon seit Jahrmillionen. Wie sieht denn die Suche aktuell in Deutschland aus?
Ja, die Suche soll jetzt wieder neu anfangen. Okay. Also man fängt an mit einem Gesetz über die Endlagersuche, das ja heute in den Bundestag eingebracht worden ist von den Fraktionen von CDU, CSU, SPD und Grünen. Die Linken sind nicht dabei, die haben zwar mitgearbeitet dran, aber waren dann mit dem Gesetzentwurf am Ende nicht einverstanden. Und danach soll in den nächsten 14 Jahren ein Standort gesucht werden nach wissenschaftlichen Kriterien, nach dem Kriterium erstmal der weißen Landkarte. Es wird von vornherein nichts ausgeschlossen. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wo das Ganze untergebracht werden kann. Also zum Beispiel Salzstöcke, die langzeitstabil sein sollen. Da wird man dann nacheinander die besten möglichen Standorte abarbeiten und untersuchen und dann mit Beteiligung der Menschen vor Ort, die wahrscheinlich, ist meine Vermutung, überall dagegen sein werden, den geeignetsten Standort raussuchen. Klar ist, der Atommüll soll in Deutschland bleiben, ein Export soll nicht vorgesehen sein.
Aber Salzstock, in Gorleben hat es ja zum Beispiel nicht funktioniert.
Ja, in Gorleben hat es bisher nicht funktioniert. Da ist man ja ganz anders vorgegangen. Da ist vor 40 Jahren festgelegt worden durch Ernst Albrecht, den damaligen Ministerpräsidenten des Landes, dieser Salzstock soll es sein. Und man hat vor allem geguckt, das ist ein Standort in der Nähe der DDR-Grenze, strukturschwach, dünn besiedelt. Da hat man vermutet, da werden sich die Leute nicht wehren, sind vielleicht sogar froh darüber, dass sie da einen Arbeitgeber bekommen. Das hat nicht funktioniert, aber wir haben ja die weiße Landkarte und das heißt natürlich auch, dass Gorleben auch drin ist, denn sonst wäre es ja keine weiße Landkarte. Gorleben ist also einer der möglichen Standorte. Die Befürchtung von vielen Atomkraftgegnern ist allerdings, dass man bei Gorleben am Ende bleibt, weil da schon so viel Geld investiert worden ist und weil dieser Standort schon so weit untersucht worden ist und bei den anderen muss man halt wirklich bei null anfangen und nicht jeder vertraut darauf, dass man da wirklich alle Standorte gleichberechtigt.
Trotzdem, schauen wir mal in alle Richtungen. Was sind denn die vielversprechendsten Ideen?
Die vielversprechendsten Ideen sind einmal Salzstöcke, wie Gorleben, aber möglicherweise besser geeignet von den geologischen Formationen her. Bei Gorleben gibt es also auch aus geologischer Sicht eine Reihe von Kritikpunkten. Die zweite Möglichkeit ist Tongestein, was auch sehr, sehr langzeitstabil ist. Und es gibt Granitgestein. Wenn man diese verschiedenen Möglichkeiten untersucht, dann stellt man gleich fest, je nachdem, welche man haben will, das ist dann mit verschiedenen Bundesländern verbunden. Also beispielsweise Salzstöcke, vor allem in Niedersachsen. Bei den anderen Gesteinsformationen ist zum Teil Niedersachsen auch dran, aber auch dann Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern als mögliche Standorte. Und all diese Standorte zeichnen sich dadurch aus, dass es da ganz lange keine Veränderungen gegeben hat. Sie müssen eine bestimmte Dicke erreichen, damit man den hochradioaktiven und wärmeentwickelnden Müll sicher abschirmen kann. Und man muss die Erwartung haben, dass das über die nächsten Millionen Jahre so bleibt.
Wann weiß man überhaupt, ob ein Endlager wirklich hält, was es verspricht?
In 1 Million Jahre, dann ist die Zeit abgelaufen und dann weiß man, ob es geklappt hat. Vorher kann man das im Grunde nur hoffen und begründete Vermutungen anstellen, wo es denn am wenigsten wahrscheinlich ist, dass was schief geht.
Georg Ehring, InDieRadio Wissen. Es wird weiterhin ein Atommüll-Endlager gesucht und da wird von der Politik jetzt ein neuer Versuch gestartet.
InDieRadio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ein großes Thema heute in wahrscheinlich unser aller Timelines. Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks hat in der NBA seinen 30.000. Punkt erzielt. Herzlichen Glückwunsch an Mr. Dirk. Pascal, 30.000 Punkte. Wann war es soweit?
Ja, gestern Abend im Heimspiel gegen die Los Angeles Lakers. Endstand 122 zu 111.
Hat er das am Anfang seiner Karriere irgendwann mal geahnt?
Ja, ich glaube es nicht so. Die Kollegin Astrid Ravol aus dem Deutschlandfunk, die hat Nowitzki 1995 schon interviewt, also wirklich 2 Jahre vor seinem Abi, und da klang er so.
Also ich bin der Dirk Nowitzki und spiele beim DJK Würzburg. Und meine Hobbys sind Tennis, schlafen und ja, lesen und alle Ballsportarten eigentlich.
Ja, wie aus dem Poesiealbum. Ne? Entspannter junger Mann. Ja, und gefragt, was er macht, wenn es mit dem Sport nichts wird. Da hat er gesagt.
Also mein Vater, wir haben ein eigenes Malergeschäft und da kann ich also jederzeit einsteigen, wann ich will. Und jetzt mache ich halt erstmal ein Abitur, dass ich dann später machen kann, was ich will, dann, wenn es nicht so läuft.
Ja, da hätte er heute eher auf der internationalen Handwerksmesse in München mitgefeiert, ne?
30.000 Punkte im Basketball. Ordne das bitte ein. Wie groß ist das?
Das ist selten groß. Das haben vor ihm nur 5 andere geschafft und übrigens auch nur geborene US-Amerikaner. Kareem Abdul-Jabbar, The Mailman, Karl Malone, Kobe Bryant,
natürlich.
Will Chamberlain und ja, natürlich Michael Jordan.
Dirk Nowitzki hat als 6. Basketballer überhaupt 30.000 Punkte geholt. Und hätte auch Maler werden können. Danke, Pascal.
InDieRadio Wissen, Redaktionskonferenz.
Nach Syrien möchte man im Moment jetzt nicht unbedingt reisen, wenn man nicht muss. Andererseits sind Informationen aus erster Hand aus dem Bürgerkriegsland natürlich sehr gefragt, aber eben aus gegebenem Anlass auch schwer zu bekommen. Und wenn es nach Machthaber Bashar al-Assad geht, dann soll das auch so bleiben, dass man schwer an Infos kommt. Kollegen vom NDR haben eine Liste der syrischen Geheimdienste zugespielt bekommen. Und auf dieser Liste sollen rund 500 Deutsche stehen, Politiker, Wissenschaftler und Journalisten. Sie sind mit einem Einreisebann belegt. Einer von ihnen ist Daniel Gerlach, Chefredakteur von Zenit, einem Magazin mit Schwerpunkt auf der muslimischen Welt. Daniel, wusstest du, dass du in Syrien auf so einer Liste, auf so einer Bann-Liste stehst?
Das fragt sich wann. Also für mich ist das heute nicht neu gewesen. Aber ich habe mir das gedacht, schon seit längerer Zeit. Ich habe auch ein bisschen Vorbehalte, was so diese Listen insgesamt anbelangt und deren Bedeutung, aber der NDR hat mich damit konfrontiert und hat es mir zum ersten Mal sozusagen schwarz auf weiß gezeigt. Überrascht hat mich das allerdings nicht.
Warum der Vorbehalt? Glaubst du, die Liste ist eventuell nicht echt?
Naja, es gibt so, ich kenne solche Listen, ich beschäftige mich intensiv mit Syrien und es gibt einige Punkte, die mir daran nicht einleuchten, wie sie strukturiert sind, wie sie aufgebaut sind, warum da Teile von in Englisch formuliert sind. Also ich würde nicht ausschließen, dass die Listen, die dort zirkulieren, vielleicht auch abgetippt wurden. Ich habe allerdings keinen Zweifel an den Inhalten. Das scheint mir durchaus plausibel zu sein. Und wenn ich dem Lied, was da gerade eben gelaufen ist, richtig zugehört habe, da ging es um Leute, die ihr Maul nicht halten können. Und da tauchen auch einige natürlich von auf so einer Liste auf. Und da gehöre ich wahrscheinlich dann dazu.
So, und stört dich das dann jetzt? Wahrscheinlich würdest du ja sowieso aktuell nicht nach Syrien reisen, oder?
Das kann ich jetzt erstmal nicht kommentieren, ob ich aktuell nach Syrien reisen würde. Diese Liste stammt meiner Meinung nach, die ist nicht ganz aktuell. Die stammt erstens mal, habe ich den Eindruck, so von 2014. Und ein Entry-Ban ist auch nicht unbedingt unaufhebbar. Also ich würde das nicht ausschließen, dass ich nochmal dorthin fahren würde in nächster Zeit. Und ich denke auch, dass das für viele andere in Frage kommt. Man muss sich immer vergegenwärtigen, wie solche Listen zustande kommen. Wir haben im Kopf, dass da oben im Palast des Präsidenten irgendeine böse Figur sitzt, die solche Listen den lieben langen Tag zusammenschreibt, dass das alles von oben angeordnet ist und zusammengestellt wurde. In Wirklichkeit ist die Realität ein bisschen profaner. Da sind Menschen in Botschaften, kleinere Geheimdienstoffiziere, die den ganzen lieben langen Tag irgendwelche Listen wälzen, irgendwelche Passdokumente vor sich haben, auf irgendetwas aufmerksam gemacht werden, jeden und alles irgendwie untersuchen. Es werden tausende von Akten angefertigt und wenn in irgendeinem der zahlreichen Geheimdienste, die es in Syrien ein Umfang gibt, die parallel arbeiten, sich auch gegenseitig neutralisieren zum Teil, ein Name auftaucht und dann zirkuliert, dann landet man auf einer Liste. Was anderes passiert in anderen Staaten auch nicht. Also da ist Syrien sicher nicht das einzige Land, was solche Listen führt. Die Frage ist halt, was passiert mit den Menschen, die auf solchen Listen landen? Wie kommen die da wieder runter und was kann ihnen widerfahren, wenn sie dann doch mal ins Land geraten, weil sie ja gar nicht wissen, wie eigentlich ihr Status ist. Es gibt welche, gegen die ein Einreiseverbann angeblich verhängt ist. Es gibt aber auch welche, wo dann draufsteht, also wanted for arrest oder eben ein Haftbefehl sozusagen ausgestellt ist. Und für solche Leute kann das natürlich wesentlich unangenehmer werden.
Das heißt, wenn du einreisen würdest, würdest du wahrscheinlich zurückgeschickt werden. Andere kämen sofort in den Knast. Und was dann passiert, weiß man dann sowieso nicht mehr.
Ja, wenn man einen Entry-Ban hat, bekommt man ohnehin kein Visum. Du hast in deiner Moderation gesagt, man möchte nicht nach Syrien reisen, wenn man nicht muss. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen, das Land ist ein Land mit sehr, sehr verschiedenen Realitäten und es gibt durchaus Gebiete, wo man auch hinfahren könnte. Es gibt auch mal sogar, so zynisch das klingen mag, gab es im letzten Sommer Syrer aus dem Ausland, so aus Amerika, die nach Syrien gegangen sind, um dort Urlaub zu machen und ihre Familien zu besuchen. Das ist ein Land von verschiedenen Realitäten und es gibt ja auch deutsche Journalisten, internationale Reporter, die wieder nach Syrien reisen können. Ich denke, für eine Voraussetzung ist, man sollte nicht durch zu enge Kontakte im Land auffallen oder bekannt sein und vielleicht auch nicht dadurch, dass man zu sehr analytisch in die Tiefe gehen möchte. Gegen Reporter, die das checken und schreiben, was sie sehen, hat sich ja niemand was einzuwenden, solange man die in irgendeiner Weise ein Stück weit kontrollieren kann, was auch nicht immer gut geht, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was die beiden Jungs gemacht haben vom Spiegel, die gerade dort gewesen sind. Die haben eine Reportage über die Milizen des Regimes gemacht, die gar nicht schlecht war. Und da glaube ich, weiß ich nicht, ob die nochmal ein Visum bekommen werden.
Greift ihr denn dann auch auf jetzt externe Reporter zurück? Wie berichtet ihr denn bei Zenit aktuell über Syrien? Wie kommt ihr an eure Infos?
Wir sind kein Nachrichtenmagazin, sondern wir berichten sehr analytisch und wir haben ein großes Netzwerk von Leuten in der Region, aber auch Deutschen, die uns immer wieder Beiträge anbieten, die in den Ländern gewesen sind, aktuell oder vor längerer Zeit. Insofern schicken wir eigentlich in den allerseltensten Fällen selber Reporter los, sondern wir schauen auch auf das, was man uns anbietet, beziehungsweise arbeiten eben sehr viel analytisch, versuchen auch vorausschauend zu berichten, Konfliktsituationen ein Stück weit zu erahnen oder auch mal zu beleuchten, die jetzt noch nicht so in den Tagesmedien aktuell sind. Insofern sind wir nicht unter dem Druck, dass wir fortwährend Nachrichten und Reportagen liefern müssen und müssen uns auch nicht dem Wettbewerb aussetzen. Denn diesen Wettbewerb, machen sich Konfliktparteien wie das Regime auch zunutze, indem sie sagen, na gut, euer Korrespondent möchte gerne nach Syrien kommen. Es ist für euch ein Nachteil, wenn ihr nicht aus Syrien berichten könntet, denn das sind letztendlich die Kronjuwelen der Auslandsberichterstattung. Dann sollten sich eure Korrespondenten auch ein bisschen ordentlich benehmen und vielleicht mal nicht Diktator Assad schreiben, sondern vielleicht mal Präsident Assad, um das eine Weile zu machen und dann kann man vielleicht darüber reden, dass sie ein Visum bekommen. Wenn man nicht auf so einer Liste steht, bedeutet das nicht, dass man ein Visum für Syrien bekommt. Das gilt auch nicht nur für das Land Syrien, sondern auch für andere Länder, die kritisch oder repressiv mit Journalismus umgehen.
Indie Radio Wissen, Daniel Gerlach, Chefredakteur von Zenit, der auf einer Einreisebannliste steht, die offenbar vom syrischen Geheimdienst stammt. Dankeschön.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Lebensgefühl momentan bei vielen, wir wollen weg hier, oder? Was soll das denn? Heute schon wieder, alles nass, alles kalt, Pfützen auf den Straßen, es sind fast schon ganze Teiche auf den Straßen, auch anderswo in Deutschland. Regenradar zeigt Regen, 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 zum Teil auch Starkregen. Pascal Fischer aus unserem Team, du hast dich heute mal mit diesem Dreckswetter beschäftigt. Ist das nur gefühlt so schlimm oder ist es wirklich super nass?
Nein, dein Eindruck stimmt wirklich objektiv und statistisch. Mhm. Es hat viel Regen gegeben, gerade im Süden 30, 40, 50 Liter schon pro Quadratmeter in den vergangenen Tagen, in den Mittelgebirgen zum Teil noch mehr. Das ist jetzt aber nicht so viel, dass es auf Klimakatastrophen oder Anormalitäten hindeutet, hat mir gesagt Björn Goldhausen von wetteronline.de.
Stellenweise in Deutschland haben wir schon mehr als die Hälfte des Regens, der in einem ganzen März sonst vom Himmel kommt. Aber wir bewegen uns eigentlich noch im relativ normalen Bereich. Wenn wir sagen, wir haben im März zum Beispiel im Mittel 10 bis 15 Regentage, dann ist es richtig, das ist das Mittel. Aber das Mittel werden wir in den meisten Fällen einfach nie erreichen. Entweder ist es zu trocken oder es ist nasser. Aber es sind halt nur Mittelwerte von 30 Jahren oder mehr.
Also mit dem Motorboot musst du jetzt nicht ins Funkhaus fahren. Es ist aber auch noch weiterhin ordentlich Regen angesagt, im Südschwarzwald zum Beispiel oder im Allgäu bis Donnerstagabend, also bis morgen Abend wirklich bis an die 100 Liter pro Quadratmeter.
Aber irgendwann hat es doch mal genug geregnet, dann muss zwangsweise auch mal die Sonne rauskommen, dann ziehen die Wolken weg und dann kommt der Frühling.
Ja, im statistischen Mittel ist es sicher so, aber im Augenblick bei uns, da sieht es eben doch schlecht aus.
So sehr viel Hoffnung kann ich da erstmal nicht machen. Es geht auf und ab mit den Temperaturen, aber jetzt wirklich mehrere Tage Sonne am Stück und ja, das Frühlingswetter, was wir uns alle herbeisehen mit 15 Grad und mehr, das ist vorerst mal nicht in Sicht, was nicht heißen will, dass es im Laufe des Märzes noch werden kann.
Ja, gerade gibt es nämlich Tiefdruckgebiete am laufenden Band. Das ist ziemlich dämlich und gemein, wo im Winter nämlich fast nur Hochdruckgebiete zu erleben waren.
Okay, wo kann ich hinfliehen?
Am trockensten bleibt es jetzt gerade im Norden, also ab nach oben würde ich mal sagen. Wenn du jetzt dich langfristig orientierst, Sachsen und Sachsen-Anhalt, das sind so die trockeneren Regionen in Deutschland. Seriös kann man das jetzt nicht unbedingt auf eine Stadt eingrenzen. Es gibt natürlich trotzdem immer wieder Meldungen, so nach dem Motto, wir vergleichen. Mal alles. Das Nasseste ist ja der Alpenrand mit 2000 Litern Niederschlag pro Quadratmeter im Jahr. Atzendorf südlich von Magdeburg lag bei Trockenheit dann ganz vorne in den letzten Jahren mit nur fast 400 Liter Niederschlag.
Dann fahre ich zu den Atzen nach Atzendorf, also nicht Köln. Ja? Ich wollte eigentlich hier bleiben.
Ja, hast ja immer Dienst hier, ne? Ja. Wenn du hierbleiben musst, dann red dir einfach alles schön, relativier es. Das wäre auch noch so eine Strategie. Es gibt nämlich noch bedröppeltere Orte auf der Welt, also richtig nasse Gegenden, mahnt Björn Goldhausen, die Tropen zum Beispiel.
Natürlich.
Da gibt es tatsächlich Orte auf der Welt, wo im Jahr mehr als 10.000 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel kommen, wenn man das mit Deutschland mal vergleicht. Bei uns haben wir im deutschen Flachland so in der Regel so 500, 600, 700 Liter. Naja, dann ist es schon ein gewaltiger Unterschied und dann können wir sagen, bei uns ist es eigentlich staubtrocken.
Ja, geh mal schnell die Blumen gießen. Ne? Ja.
Aber mal ehrlich, also blüht denn schon mal was auf jetzt?
Nee, leider nicht. Dazu ist es noch zu kalt, sagt der Meteorologe. Vielleicht wird der Rasen schon grün, aber wenn du ihn dann betrittst, dann versinkst du in Schlamm.
Trübe Aussichten. Zwei Wochen vor dem kalendarischen Frühlingsanfang. Die normalerweise 10 Regentage im März im Durchschnitt haben wir fast schon erreicht.
Am
8. zumindest übermorgen ist das dann nach 10 Tagen Regen soweit.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Satz, ich gehe mal gerade zum Bäcker, ist heutzutage eine echte Übertreibung, oder? Schon mal aufgefallen, wenn ihr zum Bäcker geht, dann gehen wir eigentlich zu so einem Laden, der fertig geformten Teig in den Ofen reinschiebt und wieder rausholt und verkauft. Mit dem echten Bäckerhandwerk hat das nicht mehr viel zu tun. Aber es gibt sie noch, die echten Bäcker, die um 3 in der Backstube stehen und bei 0 anfangen, den Teig machen, kneten und dann am Ende kommen Brötchen und Brot raus. Um 7 Uhr liegen die dann im Regal. Die aktuellen Zahlen heute zum Start der internationalen Handwerksmesse zeigen, die Bäcker, das Bäckerhandwerk ist vom Aussterben bedroht. Es gibt einfach kaum noch Leute, die das machen wollen. Die Radio Wissen Reporter Christian Schmidt wollte für uns rausfinden, warum nicht, und hat mit Leuten gesprochen, die die Berufswahl noch vor sich haben.
Die Arbeitszeiten. Fertig.
Der Hauptgrund ist für viele der offensichtlichste. Bäcker müssen früh aufstehen. Ich unterhalte mich mit Schülern eines Kölner Berufskollegs in ihrer Raucherpause. Bäcker zu werden, kann sich hier niemand vorstellen.
Für mich finde ich das ein bisschen anstrengend. Und es ist auch anstrengend, so morgens früh aufzustehen.
Es ist halt ein langweiliger Job, denke ich mal. Ja, weil ich den ganzen Tag da nur stehe und Brot verkaufe. Also Brot ist zwar ein wichtiges Lebensmittel, ne? Aber ja, es ist im Endeffekt trotzdem nur Brot. Und das könnte jeder andere machen.
Das würde Eileen so nicht unterschreiben. Genau wie ihr Bäckerkollege hat auch sie als Bäckereifachverkäuferin eine Ausbildung hinter sich. In ihrer kleinen Traditionsbäckerei verkauft sie frisch gebackene Brötchen, Brot nach alten Rezepten und Unmengen an Kuchen und Teilchen. Seit über 200 Jahren wird in diesem Laden Brot gebacken. Wie lange noch, weiß Eileen nicht.
Ja, es bewirbt sich auch gar keiner mehr. Es bewirbt sich einfach gar keiner mehr und auch von Gesprächen her mit Jugendlichen. Ich habe selber einen Sohn, der ist 17, der würde diesen Beruf niemals auslernen. Alleine schon wegen der Zeiten. Das macht keiner.
Eileen sagt, ihr machen die Arbeitszeiten nichts aus. Sie liebt ihren Beruf, egal wann sie dafür aufstehen muss. Der Verkauf beginnt um 6.30 Uhr. Die angestellten Bäcker müssen in ihrer Bäckerei besonders früh aufstehen.
Also leider Gottes ist es bei uns noch früher, als die meisten denken, ja um 3 Uhr stehen die Bäcker auf. Bei uns ist es nicht der Fall. Bei uns stehen die schon zwischen 11 und 12 Uhr auf, weil es ein Zwei-Mann-Betrieb ist. Und einer macht größtenteils alles alleine. Also es ist eine harte Arbeit.
Die Zahlen vom Zentralverband des Deutschen Handwerks belegen das. Vor 5 Jahren gab es noch knapp 500.000 Lehrlinge im Land. Heute sind es nur noch 360.000, mehr als 20% weniger. In den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl der Bäckerlehrlinge sogar halbiert. Nadine zieht noch einmal kräftig an ihrer Zigarette, bevor die Pause am Berufskolleg zu Ende ist.
Da sehe ich nicht ein, dass ich mit meinem Abitur Bäcker werde.
Die Zahl der Abiturienten steigt wieder. Für viele kommt generell kein Ausbildungsberuf in Frage. Nadine hat da ganz klare Vorstellungen.
Es haben mehr Leute Abitur. Die Bildungsmöglichkeiten sind gestiegen. Es gibt mehr Bildungsmöglichkeiten, es gibt mehr Bildungswege, es gibt mehr Chancen. Sodass so ein Bäcker einfach als leicht und als sinnlos erscheint. Keine Ahnung, wie wenn du kein Arzt bist oder so. Da siehst du ja viel mehr Sachen und als Bäcker siehst du nur Brot und jeden Tag nur Brot und das ist nichts, was dich weiterbringt.
Ich kann in die Köpfe der Jugendlichen nicht reinschauen. Wie gesagt, mein Sohn würde es nicht machen.
Eileen hätte gerne noch jemanden mit im Laden. Eine Verkäuferin mehr, noch ein Bäcker, damit sich niemand alleine durch die Nachtschicht quälen muss. Dass die Arbeitszeiten nicht besonders attraktiv sind, dafür hat Eileen Verständnis. Aber nur Brot, das Argument, dass Bäcker sein langweilig ist, das lässt Eileen nicht gelten.
Mit den Sachen an sich macht es Spaß, die Produkte kennenzulernen, zu wissen, was drin ist, den Kunden zu vermitteln, was gut schmeckt, was nicht so gut schmeckt. Da bin ich auch sehr ehrlich drin, das, was ich halt so vermitteln kann.
Und dann kommt auch schon der nächste Kunde, denn von denen gibt's genug. In Umfragen kam nämlich raus, dass knapp 60% der Deutschen nach wie vor täglich beim Bäcker einkaufen. Wenn der Bäckernachwuchs allerdings demnächst ausbleibt, müssen wir wohl unsere Brötchen in Zukunft selbst aufbacken.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Joggende, fechtende und boxende und eislaufende Frauen im Hijab. Das zeigt ein Video, das in Ausschnitten schon einige Zeit zu sehen war und jetzt pünktlich zum Weltfrauentag eine Kampagne lostritt, eine Werbekampagne, ehrlich gesagt. Ein Sportartikelhersteller hat nämlich einen Sport-Hijab entwickelt. Pascal, wie sieht das Ding aus?
Schwarz, liegt sehr eng an am Kopf, flattert so ein bisschen hinten, ist atmungsaktiv übrigens, sieht von vorne so ein bisschen aus wie eine Taucherhaube aus Stoff. Ja, wie soll man es anders beschreiben? Es ist das Ergebnis von einem Jahr Entwicklungszeit mit Muslimas, kommt aber erst 2018.
Ich finde, es sieht nicht schlecht aus.
Ja.
Ist es ein Marketing-Gag nach dem Motto, wir sind super inklusiv?
Ja, es gibt schon diese Werbung und die fragt dann erstmal ganz getragen etwas. Ja, ich übersetze das mal. Was werden die Leute über dich sagen, fragt da diese innere Stimme. Vielleicht, dass du über alle Erwartungen hinauswächst. Die Idee ist also so ein echtes Empowerment. Die größere Idee ist sogar aus den arabischen Ländern. Da kommen ja sehr wenige Sportlerinnen und ein Sport-Hijab könnte das vielleicht ändern.
Also positive Reaktion?
Ja, sogar die saudi-arabische Behörde, die für Sportlerinnen zuständig ist, hat das schon gelobt. Shireen Ahmed von Muslima Media Watch, die hat einen längeren Blogbeitrag geschrieben und da ist sie unsicher. Ja, sagt sie, das zeigt arabische Sportlerinnen als aktive Frauen, also Daumen hoch, aber nein, nicht so in ihrer Diversität, zeigt sie, die alle Schwarze zum Beispiel würden gar nicht gezeigt. Und hoffentlich wolle die Firma nicht einfach nur Produkte verkaufen. Twitter-Nutzerin Julia Acker Blond Jedi bilanziert dann auch noch hierzulande Weltfrauentag 2017. Der Sportartikelhersteller verkauft Sport-Hijab und fördert somit die Unsichtbarmachung von Frauen.
Ein Sport-Hijab. Manche sehen darin Chancen und positive Bilder, andere nach wie vor Unterwerfung.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Unsere Wissensnachrichten gibt's tagsüber immer ab dem Morgen bis zum Abend, bis zur Redaktionskonferenz gegen Viertel vor und bei uns die spannendsten Meldungen daraus.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wer beim Daten auf Duftwässerchen mit Lockstoffen setzt, sollte sich vielleicht eine neue Strategie überlegen. Denn Wissenschaftler der Uni von Westaustralien haben die Wirksamkeit von zwei Pheromonen untersucht, die auch in Parfums verwendet werden, und dabei festgestellt, sie wirken nicht. Oder zumindest nicht so, wie sie sollen. Es geht um die Duftmoleküle Estratetranol und Androstadienon. Beide werden gern in teuren Düften verwendet, weil sie angeblich anziehend auf das andere Geschlecht wirken. Stimmt aber nicht, sagen die Forscher. Sie haben knapp 100 Testpersonen gebeten, Gesichter am Rechner in ihrer Attraktivität zu bewerten. Einmal unter dem Einfluss der Duftstoffe und einmal ohne. Das Ergebnis war, dass die Pheromone keinen Einfluss auf die Einschätzung der Testpersonen hatten. Die Forscher sagen, die Wirksamkeit der beiden Pheromone auf Frauen oder Männer sei nicht nachweisbar, auch wenn ältere Studien das Gegenteil behaupten. Wenn es um erneuerbare Energien geht, kommen die Deutschen etwas widersprüchlich rüber. Laut einer repräsentativen Befragung des Potsdamer Instituts für Nachhaltigkeitsstudien befürworten zwar mehr als 70% die Stromgewinnung mit der Kraft von Sonne, Wind und Wasser, und Strom aus fossilen Energieträgern wie Öl und Kohle zu gewinnen, lehnen ähnlich viele der Befragten ab. Aber bezahlen wollen die Energiewende die wenigsten. Höhere Strompreise lehnen 2/3 der Befragten ab, höhere Steuern auf fossile Brennstoffe immer noch gut die Hälfte. Dann lieber Strom sparen. Rund 60% sind dafür, energieverschwendende Haushaltsgeräte zu verbieten. Auch beim Thema Klimawandel ergibt die Studie ein widersprüchliches Bild. Zwar gehen die meisten davon aus, dass es den Klimawandel tatsächlich gibt. Eine große Mehrheit denkt allerdings auch, dass die Ursachen unter Wissenschaftlern umstritten seien. Dabei ist es inzwischen breiter Konsens, dass der Mensch Schuld am Klimawandel hat. Erst kamen die Augen, dann die Beine. Biologen der University of Chicago schreiben in einer neuen Studie, dass es wohl die Augen waren, die den evolutionären Sprung der Wirbeltiere vom Wasser aufs Land beschleunigt haben. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Vorfahren der Landwirbeltiere vor knapp 400 Millionen Jahren wie Krokodile auf Jagd gingen. Ihre Körper befanden sich im Wasser, ihre Augen waren aber schon oberhalb der Wasserlinie. So konnten die Tiere über eine weitere Distanz gucken und erspähten potenzielle Beute an Land. Um diese jagen zu können, bildeten die frühen Wirbeltiere im Laufe der Zeit Gliedmaßen aus. Die Biologen nennen das Buena Vista-Hypothese. Sie besagt, dass Wirbeltiere vom Wasser aus erst neue mögliche Beutetiere an Land gesehen haben und sich dann evolutionär in diese Richtung entwickelten. Letztlich könnten große, an den Knochenkanten angeordnete Augen unsere frühen Vorfahren also erst bessere Sicht und später Beine gebracht haben.
D-Radio Wissen.
Politik, Sex und Lametta. Das sind die drei Kategorien des neuen Frauenmagazins F-Mag, das heute pünktlich zum Weltfrauentag erschienen ist. In Politik geht's klar um Politik. Bei Sex geht's um Sex, aber auch darum, dass auch Sex politisch sein kann. Und bei Lametta, ja, da geht's um Schminken und um Essen zum Beispiel. Das Magazin haben junge Frauen gegründet, die sich auf der Henry-Nannen-Journalistenschule kennengelernt haben. Und eine der Gründerinnen und die Redaktionsleiterin ist Sarah Schurmann. Hallo Sarah.
Hallo Ralf.
Glückwunsch zum Launch des Magazins.
Danke, danke. Wir sind auch ganz aufgeregt.
Die Titelstory der ersten Ausgabe, die hast du selbst geschrieben. Die heißt Heul nicht, mach doch. Unsere Generation kann richtig was verändern. Worauf warten wir? Das ist ja ein großes Versprechen. Unsere Generation kann was verändern. Wie löst du das ein?
Wir beginnen mit einem kleinen Essay, wo wir dieses Gefühl aufgreifen, was, glaube ich, viele Leute heute haben. da ist so viel draußen und das ist alles irgendwie so beängstigend und dieser Trump und dieser Erdogan und man weiß gar nicht so richtig, wo man überhaupt anfangen soll. Und wir versuchen zu belegen, doch, wir sind eine Generation, die wirklich richtig was reißen kann. Wir sind wirtschaftlich relativ gut gestellt, wenn man sich die Studien genau anguckt. Wir müssen anders als unsere Großeltern und vielleicht auch Eltern aus der DDR nicht mehr für unsere Grundrechte kämpfen. Wir haben eigentlich eine ziemlich gute Startposition, um uns zu engagieren. Und dann zeigen wir im Titel auch 8 Arten und Weisen, wie man das tun kann.
Ja, aber genau diese Startposition, die macht ja auch lazy, oder nicht?
Genau, also und das stellen wir auf jeden Fall auch fest und das konnte ich auch für mich selbst feststellen, dass ich tatsächlich auch erst so in den letzten 1,5 Jahren, als wir aktiv an der Zeitschrift gearbeitet haben, so ein Bewusstsein dafür bekommen habe, okay, also hier klicken, sharen und liken reicht nicht. Ja. Vielleicht muss man auch mal runter von der Couch und da finde ich heute Abend die Women's Marches oder Sisters Marches, die ganzen Demos zum Weltfrauentag, wirklich ein ermutigendes Zeichen, wie viel Frauen es offensichtlich noch so geht.
Aber generell ist das kein speziell weibliches Thema. Es ist das Thema einer ganzen Generation. Die Faulheit, die wird ja der ganzen Generation eigentlich vorgeworfen. Oder habt ihr eine besondere Perspektive auf die Mädels?
Nee, tatsächlich ist uns, obwohl wir mehr oder weniger ein Frauenmagazin sind, schon auch wichtig, die Generation anzuschauen, Männer und auch alle anderen mit im Heft zu haben. Das ist jetzt nicht ein spezifisch weiblicher Blick. Wir haben natürlich tolle weibliche Protagonisten auch im Titel oder Protagonistinnen im Titel, aber genauso Männer, die coole Sachen machen.
Und diese Titelstory, heul nicht, mach doch, ist sie sowas wie ein Motto für euer Magazin auch?
Ja, doch, das kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Das hat sich zwar so ein bisschen zufällig entwickelt, aber ich glaube, es ist so ein Grundgefühl, aus dem wir auch das Magazin gemacht haben und das auch in vielen anderen Artikeln mitschwingt.
Warum braucht es FMAG? Also ich meine, es ist natürlich toll, wenn der Verlag sagt, ja, geile Idee, macht. Missy Magazine hat euch, glaube ich, zum Start auch gratuliert. Was ist der Unterschied von euch zum Missy Magazine?
Wir in der Redaktion lesen Missy alle wahnsinnig gerne. Was uns allerdings noch gefehlt hat bei den Frauenzeitschriften, ist vielleicht, dass nochmal mehr einen politischen Fokus auch hat. Und außerdem stellen wir fest, dass also wir alle Missy Magazine sehr gerne lesen, aber schon so, keine Ahnung, meine kleine Schwester, die tatsächlich auch sehr viel auf Instagram rumhängt und sich für Schminke interessiert, vielleicht dann nicht mehr in die Missy reinschaut. Und was wir versuchen wollten, ist ein im besten Sinne mainstreamiges, emanzipiertes Frauenmagazin zu machen.
Eure Zielgruppe, junge Frauen zwischen 20 und 35. Auf dem Cover oben links sieht man trotzdem das Logo der Brigitte. Hat euch der Verlag das aufgedrückt? Musstet ihr das machen?
Nee, das kann ich so sagen, dass das echt ganz interessant war, die Entwicklungsphase im Verlag, dass wir viel Anregungen bekommen haben und so weiter und so fort. Uns wurde allerdings nie was aufgedrückt. Das war eine Verlagsentscheidung, die wir im Endeffekt sehr überzeugend fanden, dass man sagt, okay, Brigitte ist eine etablierte journalistische Marke, da steckt viel hinter und selbst wenn das vielleicht die Frauen in unserem Alter nur noch kaufen, um die Strickausgabe und die Plätzchenausgabe im Winter zu haben, weiß man, das ist ein gutes journalistisches Produkt und da ist auch was drin, wenn das draufsteht. Und ich glaube, es wäre vielleicht schwierig gewesen, uns direkt als neue Marke jetzt zu etablieren, ohne großartige Werbekampagne und so weiter und so fort. Von daher finden wir das eine super Familie.
Du hast das Wort etablieren schon in den Mund genommen. Geht ihr jetzt in Serie?
Das wünschen wir uns sehr. Das hängt aber tatsächlich davon ab, wie viel sich da draußen denn jetzt überhaupt für emanzipierte Themen interessieren und für Politik, Sex und Lametta. Und von daher, genau, schauen wir jetzt mal, wie sich das Heft verkauft. Und dann drücken wir die Daumen, dass es genug sind, dass es eine zweite Ausgabe gibt.
Sarah Schurmann, eine der Gründerinnen und Redaktionsleiterin von FMAG, einem neuen Frauenmagazin.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hoffnung für Studienabbrecher. Sie können doch noch einen Abschluss bekommen, ohne zu studieren. Einfach nur in dem Sinne Rede halten. Einzige Bedingung, okay, man muss das weltgrößte soziale Online-Netzwerk gegründet haben. Mark Zuckerberg.
Whoa, I just got invited to give the commencement address at Harvard this year.
Ja. Er kriegt einen Harvard-Titel, indem er dort eine Rede hält, Pascal.
So ist es. 2004 hat er die Uni ja verlassen, um Facebook aufzubauen. Und eigentlich wollte er dann mal zurückkommen. Wegen Geldproblemen wird er es ja eigentlich nicht mehr müssen. Jetzt ist er 32 und kriegt doch noch den Honorary Degree. Er wird am 25. Mai die Rede bei der Abschlussfeier halten. Das war in der Harvard Gazette zu lesen. Grund für den Ehrentitel? Na klar, er habe das Wesen sozialen Engagements verändert. Wenige Erfindungen der Neuzeit könnten sich darin mit Facebook messen.
Weiß man schon, was er da erzählen möchte?
Ja, das weiß er selbst noch nicht so ganz und hat in einem Facebook-Video Bill Gates um Hilfe gefragt. Der sitzt da nämlich dann im Video mit auf dem Sofa.
They know we didn't actually graduate, right?
Oh, that is the best part. They actually give you a degree.
You don't even have to go to class?
No, no, you just put that degree on your resume and it looks great.
Ja, ja, ein Abschluss ohne weitere Kurse, ne? Wie nett und sieht im Lebenslauf auch noch cool aus, ja. Also Gates hat Harvard ja selber auch geschmissen und hat so eine Rede auch schon mal halten müssen. Im Publikum damals hat dann Zuckerberg gesessen, weil seine Frau nämlich Absolventin war. Und jetzt wollen Bill und Mark gemeinsam texten.
Kann man tatsächlich auch in einem Film sehen. Da gibt es diese Rede von Bill Gates im Film rund um Mark Zuckerberg. Social Network. Nee, wie heißt denn dieser Film? Heißt der Social Network?
Ja.
Bill und Mark allein zu Hause. Das Video könnt ihr euch angucken. Hat Mark Zuckerberg selber gepostet auf seiner Facebook-Seite. Er wird also Harvard-Redner und damit auch einen Degree bekommen. Dankeschön, Pascal.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Noch vor einem Jahr waren sie Elite ihres Landes. Heute leben sie versteckt und trauen sich nicht mehr in ihre Heimat. Es geht um türkische Ex-Offiziere. Nach dem Putschversuch im Sommer vergangenen Jahres, da hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sie aus dem Militär entlassen und er hat sie beschuldigt, an der Planung des Umsturzes beteiligt gewesen zu sein. Aus Angst vor Verfolgung leben sie jetzt versteckt in Europa und hoffen auf Asyl hier in der EU. Andreas Spinnrad und seine Kollegen vom Recherchenetzwerk WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung haben einige dieser türkischen Ex-Offiziere in Belgien getroffen. Andreas, erstmal, wie hast du diese Leute gefunden?
Es sind ja sehr, sehr viele in Belgien, weil dort das NATO-Hauptquartier ist, entlassen worden. Und einige von diesen türkischen Ex-Militärs haben sich dann zu so einer Art Selbsthilfegruppe zusammengeschlossen, treffen sich relativ regelmäßig, unterstützen sich auch finanziell. Und nach längerem Zögern haben dann diese Leute zugestimmt, dass ich bei einem dieser Treffen dabei sein darf mit meiner Kollegin. Und so haben wir uns getroffen und so durften wir mit denen an einem Tisch sitzen.
Da sind sicherlich spannende Gespräche bei rausgekommen. Wie sieht das Leben dieser Menschen aus momentan? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Es ist absolut ein Zustand der Angst. Und zwar eine Angst, die sie haben für sich persönlich, für ihre Familie, für ihre Kinder, die in Belgien sind, aber eben auch für ihre Angehörigen. Was das bedeutet, vor allem für die Kinder, das hat mir eine Frau erzählt, die ich an diesem Tag getroffen habe.
Unsere Kinder haben sich eigene Sicherheitsvorkehrungen überlegt. Sie reden außerhalb der Wohnung kein Türkisch mehr. Sie reden Englisch und wenn sie sich auf Englisch nicht ausdrücken können, bleiben sie einfach stumm. Auch wir sprechen kein Türkisch mehr auf der Straße.
Absolut ein Zustand der Angst, wie ich eben gesagt habe. Und es ist vor allem die Sorge, was passiert eigentlich? Wann wird über mein Asyl entschieden? Muss ich zurück in die Türkei und was passiert dort mit mir?
Wie sind diese Menschen in diese Situation gekommen? Die waren mal türkische Elite, Militärs und ganz plötzlich Beschuldigte.
Genau, also viele von ihnen haben mir eigentlich dasselbe erzählt, nämlich dass sie an diesem Sommerabend im Juli 2016, der Putschabend war ja ein Freitag, sich mit Freunden getroffen haben. Einige waren grillen, einer wollte einen Mercedes kaufen und auf einmal kommen Nachrichten aus der Türkei. Auf einmal ist im Fernsehen irgendwas, was sie nicht begreifen. Der eine dachte, warum sind denn Soldaten auf der Bosporusbrücke? Ist da ein Terroranschlag passiert? Und warum fliegen die Flugzeuge auf einmal tief über den großen Städten? Und viele von denen haben dann sofort begriffen, da ist irgendeine Umwälzung, da ist irgendwas Dramatisches passiert und wahrscheinlich wird das auch uns erfassen. Und so sind sie in die Situation gekommen. Was die meisten verbindet, das hat mir einer der Militärs erzählt, als ich ihn danach gefragt habe.
Irgendwann realisierten wir, was uns vereint. Wir alle haben westliche Bildung, waren beispielsweise an Universitäten in den USA. All jene, die sie nun entfernen, teilen Erdogans Vision der neuen Türkei nicht. Sie haben mir meine Vergangenheit gestohlen. Jetzt stehlen sie mir auch noch meine Zukunft, wollen uns die Staatsbürgerschaft aberkennen. Sie jagen uns.
Und mit sie jagen uns, das ist wirklich ernst gemeint, denn sie haben wirklich die Sorge, dass sie auch in Belgien beschattet werden, dass sie beobachtet werden. Sie haben gehört, dass ihre Namen nach Ankara gemeldet wurden, dass sie eben als Asylbewerber auch nicht hier in Frieden leben können, sondern auch in Angst leben, dass die türkischen Behörden sie in Belgien verfolgen.
Wie geht es denn jetzt wohl weiter für diese Menschen? Bekommen die in deinen Augen in der EU Asyl, haben die Chancen? Was glaubst du?
Das ist wirklich unglaublich schwierig zu sagen, wenn man sich anschaut, wie wirklich die kleinste Meldung im Moment, die über die Türkei in den Nachrichten steht, wirklich zum Politikum wird. Man konnte das vor einigen Wochen auch absehen, als das erste Mal bekannt war, dass es Asylanträge auch von Soldaten gibt. Da reagierte sogar der Verteidigungsminister in der Türkei und sagte, dieses Asyl darf nicht gestattet werden. Also werden sich Berlin, Brüssel und all die anderen europäischen Hauptstädte sicherlich sehr, sehr gut überlegen, ob sie dieses Asyl gewähren. Die Türken sind sehr, sehr guter Hoffnung, dass sie zumindest erstmal bleiben können. Und sie hoffen auch, dass sich die Türkei in den nächsten Monaten so ändert, dass sie vielleicht auch friedlich zurückkehren können. Hm.
Vom Elitesoldaten zum Asylbewerber. Andreas Spinrad war das vom WDR. Dankeschön. Und das war die Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Pascal Fischer war da und Ralf Günther bei.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.